Ja, so wie dem Freddy geht es euch vielleicht auch manchmal, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Fühlst dich gerade ein bisschen gestresst? Vielleicht gerade nicht jetzt, aber so jetzt in den Weihnachtstagen? Nicht. Keine Betriebsfeiern und Besuche, Kekse backen, Geschenke suchen und einpacken. Essen sollte man auch noch was. Ja. Also so. Für viele ist es schon so, gell? Schwierig, einen Termin auszumachen oder der Weihnachtsstress. Ja? Und auf der anderen Seite haben wir so diese Wunschvorstellungen von einem schönen, idyllischen Weihnachten. Wenn wir auf der Straße sind und wir reden mit Menschen und dann fragst du unter anderem, was glauben Sie, was ist das Wichtigste zu Weihnachten? Da kommt nicht Plasma-Bildschirm, übrigens ist ja schon wieder alt, was ist denn das Neueste? Da kommt, ja, Zeit mit Familie. Oder wenn man fragt, was glauben Sie, was man zu Weihnachten, was viele von uns zu Weihnachten vergessen, da kommt auch nicht unbedingt, oh ja, Geschenk für den Opa oder für die Frau, sondern ja, das Wichtigste, ja, zum Beispiel Zeit füreinander, dass es dann noch mehr gibt, da kann man dann ins Gespräch kommen. Die Frage ist, welche Rolle spielt Gott, gell? Aber kann es uns auch vielleicht so gehen, dass wir auch so Vorstellungen haben von einem romantischen Weihnachten. Und ich glaube, also mir geht's, glaube ich, so zumindest. Und ich sehe es auch in unserer Familie. Auf der einen Seite, du hast so, manche haben so eine überzogene Sehnsucht nach Romantik und Kitsch. Und da gibt es die anderen, die wollen das gar nicht. Ganz im Gegenteil. Ja? Alles kritisch hinterfragen. Wahrscheinlich bin ich auch eher bei der zweiten Gruppe. Und manche von den schönen Krippen und manche von den Weihnachtsliedern helfen da auch nicht unbedingt weiter. Was meine ich damit? Und jetzt bitte nicht falsch verstehen. Vor 200 Jahren ist ein tolles Lied geschrieben worden. Ja? Das bekannteste, beliebteste Weihnachtslied. In Salzburger Land, in einer kleinen Gemeinde in Oberndorf, das erste Mal vor 200 Jahren. Helft es mal ganz kurz, was war das dann? 18? Oder? Ist es auf? 18, ja. Haben sie das erste Mal gespielt. Stille Nacht, heilige Nacht. Ja? Wunderbar, das ist ein schönes Lied. Aber die Frage ist, war das eine stille Nacht? Und über das möchte ich mit euch heute ein bisschen sprechen. Und ich habe auch ein Bild dafür vorbereitet. Soll ich euch schon zeigen? Karl, du möchtest das sehen, oder? Ja, er sitzt schon so da, ihr müsst es sehen, ja? Ja, genau. Weißt du noch, wie die Reaktion ausschaut, wenn Leute meine Bilder sehen? Stimmt auch. Also, stimmt auch. Manche Leute zum Beispiel freuen sich, wenn ich komme, andere freuen sich, wenn ich gehe. Naja. Genau, aber die Reaktion, wenn Leute meine Bilder sehen, schaut ungefähr so aus. Oh, ist das schön. Können wir das üben? Ja? Ja? Ich weiß, es muss spontan kommen. 1, 2, 3. Oh, ist das schön. Ja, wunderbar. Ja? Es gibt ja Leute, die stehen stundenlang vor einem Bild. Ja? Und irgendwann kann es nicht mehr zurückhalten. Und es kommt raus. Sie müssen einfach. Sie können gar nicht anders. Ja? Wir sind ja alle auch irgendwie emotionale Wesen. Und es kommt raus und sagen, oh, ist das schön. Und ich bin jetzt gespannt auf eure spontane Reaktion. Okay? Seid ihr bereit? 1, 2, 3. Karl hat es gar nicht ausdrücken können. So. Also ich bin so der Meinung, auch am Sonntag darf ein bisschen Humor sein. Wir schauen uns heute gemeinsam die Weihnachtsgeschichte oder ein Teil davon aus dem Lukas-Evangelium an. Wir werden es auch nachher lesen. Viele von uns, oder ich gehe davon aus, dass die meisten von uns sie kennen, schon gelesen haben. Lukas Kapitel 2. Lukas berichtet, also sehr verlässlicher Historiker von dem Weihnachtsgeschehen. Der hat nachgeforscht, viele Augenzeugen gefunden. Und er berichtet vom Weihnachtsgeschehen, von dem, was damals zu Bethlehem passiert ist. Sehr interessant. Unter anderem weil wir schon in Bethlehem sind und damit fangen wir vielleicht an. Da steht draußen vor der Stadt, da waren, wer war da draußen? Genau, die Hirten, die haben dort gelagert mit ihren Herden. Ich habe mal sagen lassen, dass die Hirten in Bethlehem, die sind gekommen nach der Ernte, also das Korn und so. Bethlehem heißt ja Haus des Brotes. Also um Bethlehem herum ist viel auch Getreide angebaut worden. Und nach der Getreideernte haben die Hirten dorthin kommen und haben dort weiden können. Übrigens auch noch was ganz Interessantes in der Mishnah. Mishnah ist sowas wie eine jüdische Bibel. Da steht drinnen, dass um Bethlehem herum, dort weiden die Schafe und die Tiere, die im Tempel verwendet werden als Opfertiere. Also die Opfertiere im Tempel in Jerusalem kommen aus Bethlehem. Interessant, oder? Und das sind die Hirten und irgendwo mitten in der Nacht, Dezember wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein, raue Typen, ja. Also das waren so, die reißt so schnell was nicht aus dem Hocker, ja. Ich meine, die müssen die Nacht durch, da darfst du nicht gleich zittrig sein und so. Das waren taffe Typen, die haben sich nicht so schnell gefürchtet, ja. Manche sagen, oder scheinbar waren das auch so die Vorzeigebürger, ja. Das war jetzt nicht so der beste Job. Auf der anderen Seite haben die ganz, ganz wichtige Aufgaben gehabt. Hirten haben oft von einem ganzen Dorf die Schafe, die Tiere auf die Weide getrieben. Und wenn du deine Schafe, deine Ziegen, das war dein Vermögen. Ja? Und die Hirten, das, was, wenn sie fremde Schafe auf die Weide gebracht haben, die haben teilweise auch weit herumziehen müssen, die haben, wenn ein Schaf verloren gegangen ist, haben sie das ersetzen müssen. Auch interessant dann im Zusammenhang mit der Geschichte vom guten Hirten. Und als sie da draußen sind, wir lesen im Lukas-Evangelium, plötzlich ein Engel. Und was machen die Jünger, was machen die Hirten? Engel, meine Güte. Na, die erschrecken sich. Ja, der Schreck fährt ihnen in die Knochen. Also das waren wahrscheinlich so keine Barockengelchen, so kleine geblähte Kinder mit Flügel. Ja, da hätte es wahrscheinlich eher gelocht. Ja, na, die, kannst du das vorstellen, gell? Ein Engel erscheint und was sagt er? Fürchtet euch nicht. Das wird einen Grund gehabt haben. Die haben sich gefürchtet. Wir bringen euch frohe Botschaft. Freude für alle Menschen. Wir lesen es nachher noch genau im Text. Ich tue jetzt ein bisschen so sinngemäß das wiedergeben. Und er verkündet ihnen, dass heute in der Nacht, diese Nacht, ist in Bethlehem der versprochene Retter geboren. In der Stadt Davids. Und als er die Information weitergegeben hat, wow. Ich stelle mir das so vor. Dolby Surround, ja? Kennst du Dolby Surround, ja? Stereoanlage. Mit vielen Lautsprechern, Konzertatmosphäre, so muss das gewesen sein. Wenn Engel singen, wow, das muss was sein, gell? Und sie singen zur Ehre Gottes. Beleuchtung noch dazu, genau. Es hat erstrahlt, strahlt wahrscheinlich wie ganz hell am Morgen. Erstaunlich, oder? Warum kommen die Engel zu den Hirten? Unter anderem, das finde ich interessant, weil die Hirten haben die Opfertiere auf die Weide geführt. Und sie sagen den Hirten, das vollkommene Opferlamm ist geboren. Interessant, das ist ein Grund, warum sie im Lukas-Evangelium drinnen steht. Was machen die Hirten? Passt schon, oder? Na, was machen die? Die lassen alles liegen und stehen. Gut, irgendjemand wird sich um die Schafe kümmern oder vielleicht haben sie es sogar mitgenommen, ich glaube zwar eher nicht. Und was machen die? So schnell wie möglich heißt es, nein, so schnell wie möglich steht nicht, aber was machen sie? Wo gehen sie hin? Das steht drinnen. Nach Bethlehem. Eilends, dankeschön, super. Ihr dürft mich gerne auch unterstützen, ja? Danke, Karl. Eilends, gehen sie nach Bethlehem. Also ich stelle mir diese Kerle so vor, das waren raue Typen, das waren auch nicht welche, die so wenn sie da reinkommen würden, so auf den Zehenspitzen reinkommen würden, sondern die sind nach Bethlehem reingestampft. Ja? Und nur dazu, das waren auch keine Österreicher. Österreicher, wir sind gut situiert und ein bisschen langweilig manchmal. Na? Also das waren, die haben mediterranes Temperament gehabt. Was machen die? Rein in die Stadt. Und ich würde sagen, mit dem hier was zu Ende. Also das war es vielleicht vorher. Aber jetzt, als die Hirten in die Stadt gekommen sind, was aus mit der stillen Nacht? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die erste Tür, an die sie angeklopft haben, dass das dort schon das Haus war, wo Josef und Maria und das Baby waren. Wahrscheinlich haben sie dich durchfragen müssen und sagen, boah, wisst ihr was? Das ist ja wahnsinnig! Also mindestens so, ja? Wie würdest du denn, wenn du einen Engel siehst? Oder würde ich weiß nicht, natürlich jeder anders. Aber die werden jedem erzählt haben, was da gerade passiert ist. Es dauert nicht lang, und Bethlehem ist ja auch keine große Stadt gewesen. Dort und da wird wahrscheinlich werden die Lichter angegangen sein. Die Schalldämmung war sowieso nicht besonders gut. Was passiert? Die ganze Stadt ist auf den Beinen, oder zumindest einige davon sind auf den Beinen. Da wird es zugegangen sein, gewirbelt wird es haben. Übrigens war es damals sowieso, wenn du ein Baby bekommst, die Verwandten kommen, die Nachbarn, die wollen auch das Baby sehen. Ja? Vielleicht nicht gleich am ersten Tag, aber bei uns ist es so, im Krankenhaus, lasst die Mama in Ruhe. Gell? Na, bei denen war das nicht so. Also von daher, das war, glaube ich, keine stille Nacht. Und das Erste, natürlich die Hirten selber, aber auch die Leute, die jetzt das gehört haben, hat das in Staunen versetzt. Der versprochene Retter, nicht in Jerusalem im Palast, sondern hier in Bethlehem in ganz bescheidenen Verhältnissen. Noch was Interessantes. Es steht ja im Lukas-Evangelium, es war kein Platz in der Herberge. Wie stellst du das vor? So Holiday Inn mäßig, oder? Also im ganzen Orient damals und auch lange Zeit danach hat es Karawansereien gegeben. Hast du das Wort schon mal gehört? Karawanserei kommt von Karawane. Und an so Knotenpunkten, wo halt die Karawanen reisen, dort hat es die Karawansereien gegeben. Das waren große, so was ich gehört habe, rechteckige Gebäude, nicht besonders kompliziert gebaut, innen drin, also ummauert, Schutz zu bieten zum Übernachten, Platz für die Tiere und eine ganz einfache Unterbringung auch für die Reisenden. Wahrscheinlich ist das mit der Herberge gemeint, also Karawanserei. Wegen der Volkszählung, es war alles voll. Kein Bett. Was ich am wahrscheinlichsten finde, ist, dass Josef und Maria und das neugeborene Baby bei den Tieren in einem Untergeschoss, in so einem Halbstock, dort wo die Tiere sind, dass sie dort waren. Nicht unbedingt in einer Höhle, ist auch möglich gewesen. Gibt ja in Bethlehem herum, gibt es ja viele Höhlen, die auch für die Schafherden verwendet worden sind. Aber eher so im Untergeschoss von einem Wohnhaus oder vielleicht in der Karawanserei bei den Tieren. Warum bei dem Untergeschoss bei den Tieren? Die waren gescheit, die Leute damals. Die Tiere machen Wärme, die Wärme steigt auf und ein bisschen höher oben ist der Wohnbereich. Einfache, offene Gebäude, die haben nicht viele Zimmer gehabt und die Wärme von den Tieren wird verwendet. Und da in der Futterkrippe, wahrscheinlich war es ein Wassertrog, dort liegt in Windeln gewickelt der versprochene König. Erstaunlich, oder? Und die Hirten, was machen sie? So stelle ich mir das vor, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber... Schon längst wieder wach, gell? Was ist passiert? Hm? der Kacker gemacht, oder? Das ist, was die Bibel uns sagt und das, was wir glauben. Jesus war vollkommen Mensch. Vollkommen Mensch. Und zur gleichen Zeit vollkommen Gott. Unfassbar, oder? Was ich unfassbar finde, also wenn ich darüber nachdenke, Gott, der Herr der Herrlichkeit, ist bereit, da nach Bethlehem zu kommen. Ganz klein. Ganz unscheinbar. Alexander der Große, ja, das war so richtiger, ja, also ein paar Jahrhunderte früher, da war er da, das ist einer, ja, das ist ein Mann mit Tat, der zeigt, der richtet die Welt in Ordnung, ja, das ist einer, der, ja, der Retter vielleicht, so ist auch unter anderem, glaube ich, genannt worden, Retter der Welt, ein römischer Kaiser, ja, mit Prunk und Macht, das ist ein König, das ist ein Herrscher, der rettet die Welt. Also zumindest haben die Leute das so erwartet. Wahrscheinlich wir auch, oder? Heute auch. Aber Jesus kommt ganz, ganz schlicht und einfach. Er zwingt sich auch nicht auf. Und vielleicht ist das schon nur mal die erste Anwendung für uns. Jesus zwingt sie nicht auf. Keiner von uns ist gezwungen, an ihn zu glauben. Du darfst dich entscheiden. Willst du Gott in deinem Leben haben oder nicht? Hier in dem Leben und nach dem Leben auch. Gott zwingt dich nicht in den Himmel. Und du nicht willst, du musst nicht. Das ist eine freie Entscheidung. Das andere, was ich so toll finde, Gott kommt in das Chaos dieser Welt. Damals in Bethlehem, durcheinander wahrscheinlich. Kein Platz in der Herberge, viele Leute, die kommen für die Volkszählung. Chaos, durcheinander. Das war nicht alles geordnet. Ich stelle mir das so vor, Gott kommt in das Chaos dieser Welt. Aber wenn das stimmt, wenn Gott in das Chaos dieser Welt kommt, kann es dann auch sein, dass er bereit ist, in das Chaos deines Lebens, in das Chaos meines Lebens zu kommen? Ich glaube, wisst ihr was? Ich glaube, Gott liebt Gewimmel. Auf Österreichisch, Gott mag's, wenn's wurlt. Versteht ihr das? Versteht ihr noch? Gott mag es, wenn es wurlt. Steht übrigens schon im Schöpfungsbericht. Gell? Sie sollen die Erde füllen. Das heißt eigentlich, es soll wurlen. Ist cool, oder? Ist voll cool. Gott hasst Sünde. Gott hasst Ungerechtigkeit. Gott gibt sich nicht ab mit meinem Egoismus. Aber er ist bereit, in mein Chaos zu kommen. Wow, wisst ihr, was das auslöst bei mir? Staunen. Und Staunen und Freude. Gott ist bereit, in das Chaos unseres Lebens zu kommen. Das sagt mir auch noch was. Wisst ihr was? Gott braucht mein schönes Reden nicht. Gott braucht nicht mein frommes Getue. Ihm kann ich sowieso nichts vorspülen. Ich muss nicht schön gesalbte Worte verwenden, vielleicht vor anderen, okay. Aber vor ihm, da darf ich echt sein. Ist das nicht genial? Gott braucht nicht meine schönen Worte. Gott braucht es nicht, dass ich zuerst mein Leben putze und alles schön sauber mache. Nein, er möchte einfach, dass ich mit meinem Zeug, vielleicht Chaos, wenn du keines hast, sei dankbar, zu ihm komme und sag, ja, da bin ich. Wie geht's dir damit? Richtige Antwort. Am Ende seines Lebens stirbt Jesus am Kreuz. Wie der ärgste Schwerverbrecher. Ein ordentlicher Römer hat das Wort Kreuz nicht mal im Mund genommen, weil es so grauslich und abstoßend war. Jesus kommt nicht nur in das Chaos der Welt als Baby. Am Ende seines Lebens nimmt er das Chaos dieser Welt auf sich. All das Chaos der Welt, all der Hass und Zorn, all die Ablehnung ist gegen ihn gerichtet worden. Und er stirbt, umringt von Verbrechern. Wahrscheinlich war das auch keine stille Nacht oder kein stiller Tag. Was für eine herrliche Botschaft haben wir. Was für einen wunderbaren Gott. So was denkt sich doch kein Mensch aus, oder? So was denkt sich doch kein Autor Lukas aus. Das ist die Wahrheit. Das Wunderbare ist, auch mit dem Kreuz ist natürlich nicht alles aus, sondern Jesus überwindet den Tod, er besiegt die letzte Realität von uns Menschen. Jesus lebt. Wie geht's dir damit? Ich lade dich ein, nimm dir die nächsten Tage Zeit. Vielleicht gerade zum Beispiel das Lukas-Evangelium wieder ganz neu wirken zu lassen. Ich lade dich jetzt konkret ein. Lass das Lukas-Evangelium jetzt vielleicht ganz neu auf dich wirken. Kommt sie nach vorne. Wir lesen es gemeinsam. Ich habe es jetzt ein bisschen frei zusammengefasst, nicht Wort für Wort wiedergegeben. Aber ihr beiden, stellt euch zum Mikro und ihr lest es uns. Könnt ihr euch ruhig Zeit lassen, ganz ungehetzt. Und ihr ladet uns ein, dass wir zuhören. Lukas Evangelium Kapitel 2.
In Bethlehem kam für Maria die Stunde der Geburt. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe im Stall. Denn im Gasthaus hatten sie keinen Platz bekommen. In dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern vor Bethlehem einige Hirten ihre Herden.
Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr. Aber der Engel sagte: Fürchtet euch nicht, ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu.
Nachdem die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, beschlossen die Hirten: Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich sofort auf den Weg und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag.
Als sie sahen, erzählten Hirten, was ihnen der Engel über das Kind gesagt hatte. Und alle, die ihren Bericht hörten, waren darüber sehr erstaunt. Maria aber merkte sich jedes Wort und dachte immer wieder darüber nach. Schließlich kehrten die Hirten zu ihren Herden zurück. Sie lobten Gott und dankten ihm für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte.
Darf ich zum Abschluss noch beten? Himmlischer Vater, danke für diese Frohbotschaft. Herr Jesus, danke, dass du vollkommen Mensch und vollkommen Gott auf diese Welt gekommen bist. In das Chaos der Welt, aber auch in mein Chaos. Danke, dass du für meine Schuld bezahlt hast, dass du alles weggenommen hast, damit ich frei zu Gott kommen kann. Danke für das Geschenk des ewigen Lebens. Danke für deine Vergebung. Herr, und ich bete dafür, ich bete das für mich und ich bete das für uns alle, dass uns diese Botschaft immer wieder zum Staunen versetzt. Dass uns das nie langweilig wird. Dass uns du nie langweilig wirst. Danke, dass du ein Gott bist, der uns immer wieder überraschen kann und der uns zum Staunen bringt. Danke, dass wir Grund zur Freude haben. Christus, der Retter, ist da. Danke, dass du geboren bist, damals in Bethlehem, dass du uns von deinem Vater erzählt hast und am Ende deines Lebens am Kreuz gestorben bist für unsere Schuld, dass du auferstanden bist, den Tod besiegt hast, dass du aufgefahren bist und jetzt zu Rechten des Vaters sitzt. Und eines Tages wirst du wiederkommen. Das ist unser Glaubensbekenntnis. Das wollen wir glauben. An dem wollen wir festhalten. Herr, möchte ich bitten um deinen Segen. Danke, dass du den gerne gibst. Hilf uns dabei, dass wir unser Leben aufmachen. Dass wir uns nicht verschließen und die Außen vorlassen. Sondern dir in jedem Bereich unseres Lebens immer wieder Zutritt verschaffen. Oder Zutritt erlauben. Danke dafür. Danke, dass du da bist. Amen.